Die beiden Thomaser hängen jetzt in der Hängematte. Aber hört euch mal an, was sie über die Neos gesagt haben.
Denkt doch einer an die Kinder.
Schlagzeile der Tageszeitung bzw. Nachrichtenplattform heute. Neos-Chefin möchte Rot-Schwarz, Zitat, in den Hintern treten. Ich finde das fantastisch, lieber Thomas, dass man mit so einer Ansage gleich einmal in Koalitionsverhandlungen steht. Beate Meindl-Reisinger ist ja grundsätzlich schon dafür bekannt, dass sie in gewisser Weise einen bisschen rustikalen Charme hat. Den hat sie jetzt auch wieder mal beim Wiener Landesparteitag der Neos aufblitzen lassen. Aber Tatsache ist, die Neos sind jetzt erstmals mit dabei, eine Regierung zu verhandeln. Rot-Schwarz, beziehungsweise manche Leute sagen noch immer, das heißt Türkis, ich bin ja da ein bisschen ambivalent, ehrlicherweise, verhandeln. Wenngleich sie eine Regierungsmehrheit im Parlament hätten, jetzt auch mit den Neos, ob man da irgendwie so eine Dreierkoalition bilden könnte. Blick mal ein bisschen wirklich auf, Beate Meindl-Reisinger. Du warst ja in ihrem Podcast zu Gast vor einigen Monaten. Ja. Das heißt, spätestens da hast du so ein wenig, würde jetzt sagen, näher kennengelernt, aber zumindest unmittelbarer erlebt, als das so die normalen Medienrezipientinnen und Rezipienten machen. Wird dieser rustikale Charme sich da erhalten lassen, wenn sie dann Bildungsministerin oder Finanzministerin oder ähnliches wird?
Das mit dem Hintertreten ist, hat heute formuliert oder sie? Ich glaube, sie, aber ich frage
sie hat es formuliert, die anderen haben es halt reingenommen in die Titelzeile, weil, meine Güte, okay, man versteht, man macht ein gratis Medium, man macht nicht ein Abo-Modell, da ist das völlig legitim.
Ja, ich würde sagen, Beate Meindl-Reisinger ist auf jeden Fall sehr motiviert und auch von einer sehr hohen Grundenergie. Also ich glaube, die steht auf einem Betriebsamkeitslevel auf, das manche erst im Momenten der Todesgefahr erreichen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen so wie man gewisse Sportwegen nicht fahren soll, nur weil man einen Führerschein hat, die übersteuern leicht. Also zum Beispiel, ja, Spurwechseln und Überholen hatten wir auch schon mal in einer Folge, hat damals zum Beispiel Elon Musk und Peter Thiel über die Autobahnbegrenzung irgendwo in, glaube ich, L.A. katapultiert und sie wären fast zu spät zu ihrem PayPal-Merger gekommen. Ich glaube, ein bisschen so ähnlich ist es mit der Frau Meindl-Reisinger. Da steht Hochdruck. Wir haben das eben im Programm gesagt, die müssen jetzt in die Regierung, weil wenn es die Meindl-Reisinger zerreißt, dann ist das ein Krater, der so schnell nicht wieder zu beseitigen ist.
Ja, das ist eine sehr profunde politische Analyse, würde ich jetzt einmal sagen.
Austria in a nutshell.
Dann stelle ich auch Ihnen diese Frage, die ich allen bisherigen Gästinnen und Gästen gestellt habe, bezogen auf die Herkunftspartei, die ja bei Ihnen jetzt ein bisschen aufgegangen ist in den Neos, sagen wir es mal so vorsichtig. Warum, liebe Heideschmidt, soll man denn die Neos, Klammer auf, nicht, Klammer zu, wählen?
Ach, ich bin nicht mehr so, Anführungszeichen, im Geschäft, dass ich jetzt die taugliche, publikumswirksame Antwort hätte. Aber ich bin seinerzeit in die Politik gegangen und zu einer, wie sich rückblickend herausstellt, mehr als ungeeigneten Partei, wie die Älteren unter den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht wissen, war das einmal die FPÖ. Allerdings in einer Zeit, als SPÖ und ÖVP miteinander über 90% der Wählerinnen und Wähler hinter sich hatten. Da war Platz nur für eine kleine Partei und das war die FPÖ. So, jetzt will ich hoffentlich nicht allzu lang über diese reden, aber es war schon damals mein Ansatz der, liberale Politik zu machen. Ob das damals schon überhaupt einen Sinn oder eine, wie soll ich sagen, eine Realität gehabt hat, will ich jetzt rückblickend gar nicht beurteilen. Es war mein Ansatz. Und nachdem für mich und andere sonnenklar wurde, dass das dort nicht geht, haben wir dann Anfang 1993, also ist auch schon über 30 Jahre her, das Liberale Forum gegründet. Das war die erste liberale Partei Österreichs, im Übrigen das erste Mal, dass wir ein Fünf-Parteien-Parlament hatten. Und das hat
elegant
eine Chance für eine Stimmung im Land empfunden, die wir immerhin bis Ende 99, wie ich glaube, auch befördert haben. Ich glaube, das war wirklich eine Herausforderung für die anderen. Ich glaube, dass wir da einige Spuren hinterlassen haben. Aber im 99er Jahr, also auch schon 25 Jahre her, sind wir dann nicht mehr ins Parlament gewählt worden. So, und dann waren wir draußen. Und dann war trotzdem das Bedürfnis vieler da, es muss sich wieder etwas tun. Und dann haben sich die NEOS gegründet. Ich bin keine Geburtshelferin für die, aber wir haben natürlich auch Gespräche vorher geführt. Und ich bin auch heute Mitglied, allerdings durch eine Selbstverständlichkeit, weil damals das Liberale Forum beim ersten Antreten der NEOS eine Gemeinschaft gebildet hat. Und wir daher auch gesagt haben, man ist automatisch Mitglied der NEOS, wenn man nicht austritt. Es gab keinen Grund für mich auszutreten, daher bin ich überzeugt, auch bis heute Mitglied. So, das ist jetzt nur der Versuch einer Einordnung meines persönlichen parteipolitischen Zugangs zu dem Ganzen. Ich glaube, dass die NEOS eine glaubhaft liberale Kraft in diesem Land sind. Ich halte das für notwendig, ehrlich gesagt für jede Demokratie. Ich halte es vor allem jetzt für so notwendig, weil ich weiß gar nicht, welchen Begriff ich dafür nehmen soll, der stärker ist als Antiliberalismus. Das, was inzwischen die Länder erreicht hat, diese rechte Welle, die macht mir ernste Sorgen. Und ich glaube, dass nicht nur Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen, sogar christlich-konservative, das wäre meine Hoffnung, oder Grüne, aber vor allem Liberale, dem was entgegensetzen müssen. Und für mich ist ein Hauptargument jetzt, die NEOS zu wählen, dass ich ihnen das zutraue, dass sie das redlich und kraftvoll machen und dass sie daher ein wesentlicher Faktor sind, bei Weichenstellungen, die vor uns liegen.
Unlängst mal bei zwei Veranstaltungen in Veit-Dengler Spitzenkandidatin der Steiermark für die Nationalratswahl getroffen. Beim einen Mal habe ich mich zurückgezogen, wollte ihn nur einmal beobachten, weil es mein erstes Zusammentreffen mit ihm war. Es war mit dem Terrorismusexperten Peter Neumann. Und ich habe da schon massiv den Eindruck gehabt, da ist jemand auf sehr, sehr hoher Flughöhe inhaltlich unterwegs. Das zweite Mal haben ich und mein Kollege Walter Hämmerle aus unserer Innenpolitik uns ein bisschen länger auf die Diskussion eingelassen. Und da hast du schon gemerkt, der Veit-Dengler schläft bei offenem Fenster. Nicht wegen dem Klima, sondern weil er gerne den Ruf hätte, Außenminister oder Verteidigungsminister in diesem Land zu werden. Kann eine Überinterpretation meinerseits natürlich sein. Aber sehen Sie bei den NEOS da auch personell, aber auch strukturell die Fähigkeit, schon in eine Regierung einzutreten, zumal sollten sie es schaffen und all bei dem, was wir jetzt über Wahlprognosen wissen, über Umfragen wissen, wird es ja mutmaßlich eine Dreierkoalition werden müssen. Darunter wird es sich schwerlich ausgehen, außer es schaffen alle Kleinen die Einzüge nicht in den Nationalrat und so weiter und so fort. Aber sehen Sie da die NEOS schon so weit, dass die auch das stemmen könnten, ohne unter die Räder zu geraten, neben anderen Parteien, die regierungserfahren sind, die auch andere Kader im Hintergrund natürlich haben, die da reinwirken?
Es ist natürlich ein Wettbewerbsnachteil, das ist überhaupt keine Frage, von wegen andere Kader. Ich erinnere mich an unsere Oppositionsarbeit im Parlament und du stehst den mächtigen Parteien mit ihren Apparaten gegenüber. Die eine hat die Arbeiterkammer und die andere und die Gewerkschaft und die andere hat irgendwelche sonstigen Interessensvertretungen als Pools.
Die Arbeiterkammer und die Wirtschaftskammer ordnen Sie jetzt parteipolitisch zu.
Ja.
Pablo.
Aber soll ich Ihnen was sagen? Wenn das alles deklariert ist, ist das in Ordnung. Was soll's? Aber das sind ganz andere Ressourcen, die jeweils, und jetzt rede ich gar nicht von den Ministerien, die dann unter der jeweiligen Aufsicht eines Ministers stehen und du daher mit denen ganz anders arbeiten kannst. Im Übrigen war für mich als Oppositionelle das Justizministerium immer ein außergewöhnliches Ministerium. Ich fürchte, es hat dieses Profil ein bisschen verloren, aber ich will es gar nicht beurteilen. Aber das Justizministerium hat sich von den anderen Ministerien immer dadurch unterschieden, dass du auch als Oppositionelle Informationen von den jeweiligen Sachbearbeitern bekommen hast und das Gefühl gehabt hast, die sind offen und mit denen kannst reden. Ich will nichts Böses und ich will nichts Heimliches, sondern ich will einfach Sachinformationen über bestimmte Entwicklungen oder Zustände oder Sonstiges. Das war mit dem Justizministerium immer in einer völlig anderen Art möglich als mit den anderen Ministerien, wo du Glück haben konntest, dass du an den richtigen Sachbearbeiter gekommen bist. Aber dort hast du das Gefühl gehabt, in dieser Zeit wirklich.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das lässt sich terminisieren mit dem Amtsantritt von Dieter Böhmdorfer, dann wird es vermutlich ein bisschen anders geworden sein.
Austria in a nutshell.
Anna Pettin, Sie jetzt ganz, ganz viele Menschen fragen, mich inklusive. Sepp, was machst du? Ich hätte unglaublich gerne gewusst, ob Sepp Schellhorn jetzt auch als Staatssekretär mit dem Ressort ja, Elon Milley oder so ähnlich, die eine Dekarbonisierung, das war was anderes, Dereglementierung, ob er da jetzt irgendwie seinen ganzen Food-Account noch weitermachen wird, beziehungsweise was kann man von diesem Essens-Account von Sepp Schellhorn auch noch für seine politische Agenda ableiten? Ich habe jetzt ein Kochbuch und ich habe das vorige Mal mit Leidenschaft eine falsche Ente gekocht. Dann nimmst du eine Sellerieknolle, Schnippst sie ab, arbeitest so lang daran herum, bis es quasi in der Struktur ausschaut wie eine Entenbrust, übergießt sie dann mit unterschiedlichen Sojasoßen, gut gewürzt und sowas, also hervorragend nach einer Dreiviertelstunde im Backrohr, dafür, dass es so Ausgangsmaterial als Sellerieknolle ist. Und er schreibt dann sinngemäß dazu, ja, er mag es, seine Gäste ein wenig hinters Licht zu führen. Hat das auch irgendwie eine Aussagekraft über die politische Person Sepp Schellhorn? Will er uns jetzt vielleicht auch als Wählerinnen, Staatsbürgerinnen und Staatsbürger hinters Licht führen?
Also ich kenne den Sepp Schellhorn eigentlich ganz gut. Wir sind befreundet, wenngleich wir uns selten sehen, weil wir unterschiedliche Berufe und Bundesländer innehaben. Und ich würde sagen, dass Sepp ist sicher mehr ein What you see is what you get Typ. Also das ist, bis der über fünf Ecken einen Plan ersonnen hat, ist ihm dazwischen dreimal der Kragen geplatzt. Also ich glaube, man kann sich beim Sepp relativ darauf verlassen, dass er tatsächlich in etwa bekannt gibt, was er vorhat. Außer es wäre ganz schädlich, also ich möchte ihn jetzt nicht als Deppen dastehen lassen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man sich darauf verlassen. Vielleicht macht er wirklich, Sepp, was magst du? Vielleicht macht er so, wie es der Elon Musk seinen Leuten aufzwingen will, aber vielleicht schickt er halt ein, zweimal die Woche irgendwelche Dinge aus seinem Staatssekretariat, die er gemacht hat. Ich habe ihm ja zum Amtsantritt Kettensäge wollte nicht, aber ich habe im Emoji-Arsenal meines Telefons habe ich einen Fuchsschwanz gefunden und habe ihm den geschickt und er hat zurückgeschrieben, immer noch besser als eine Laubsäge. Wir werden sehen, wohin sich es entwickelt. Ob er daneben noch kocht, ich weiß nicht, er ist ja ein wirklich besessenes Arbeitsvieh. Also ich möchte nicht einmal ausschließen, dass er zwischendurch, wenn es eine Hochzeit gibt, auch wieder selbst in der Kuchel steht, in seinem Lokal und per Bluetooth-Kopfhörer dereguliert. Dem Mann ist sowas zuzutrauen.
Oh ja, meinst du auch, dass er zum Beispiel jetzt das Minoritenstüberl übernehmen könnte und dort reingeht und irgendwie arbeitet er so, weil irgendwie ja, die Ministerratssitzung nicht taugt?
Ich glaube, es könnte, so wie in Sepp Einstein kennt, passieren, wenn ein Gericht misslungen ist, das in der Kuchel aufschlägt und sagt, huch einmal. Aber auch das möchte ich ihm ungefähren lassen.
Gut, die etwas einordnendere Geschichte zu der ganzen neuen Bundesregierung ist ein Leitartikel von meinem Kollegen Walter Hemmerli, den ich Ihnen mit Freuden in die Shownotes stelle, weil ja, wir haben viel gesprochen, aber er hat auch noch einige sehr, sehr kluge Gedanken, die wir jetzt nicht unterbringen können. Lesen Sie sich durch. Es ist eine Lesefreude.
Vielleicht eins noch, was mir gibt man, wo ich tatsächlich neugierig bin und neugieriger als bei vielen Bundesregierungen bisher, die sind ja wirklich zum Erfolg verdammt. Also wir sind ja gerade wirklich in einer Welt voller Systemkrisen. Ja. Die USA sind nicht mehr die USA. Ein Österreich unterm Volkskanzler Kickl wäre ein ganz ein anderes Österreich gewesen, auch wenn der präsumptive Vizekanzler und der heutige Kanzler personenidentisch sind. Und wenn die jetzt nicht anzahlen, geht's schlecht aus. Und das ist interessant, weil das wissen alle. Und das ist jetzt eine insofern neue Situation, weil wir haben die großen Koalitionen gehabt nach Schüssel, wo ja, glaube ich, wirklich noch vom Schüssel ausgegeben wurde und sehr lange befolgt. Wir machen prinzipiell Opposition in der Regierung. Es darf keine Erfolge geben, weil das fällt dann auf die Sozi zurück. Also wir sabotieren alles. Und der Erste, der das Friedel ändern wollte, war der Mitterlehner, den dann der Kurz sabotiert hat. Also das heißt, wir haben eigentlich bisher fast nur dysfunktionale Regierungen gehabt, in gewisser Weise, wo die Partner, also zumindest Koalitionen, wo die Partner einander in herzlicher Hinterfotzigkeit verbunden waren. Und das ist jetzt aber für alle drei tatsächlich eine Frage des politischen Überlegens, das diesmal gescheiter zu machen. Und ich bin sehr neugierig, wie das ausfallen wird.
Ja, bin jetzt weder zuversichtlich noch pessimistisch.
Neugierig.
Und es hat mich zumindest ein bisschen beruhigt, dass jener innere Kreis von Menschen, die für die NEOS 84 Euro Mitgliedsbeitrag zahlen, dann doch dazu entschlossen waren, diese Truppe in eine Regierungsverantwortung zu schicken und nicht jetzt, das wäre im Grunde der dritte Anlauf gewesen, eine Regierungsbildung scheitern zu lassen. Also da zumindest ein kleiner, sehr, sehr kleiner, muss man dazu sagen, Kreis ist ja einer staatspolitischen Verantwortung bewusst gewesen jetzt in den letzten Wochen und Tagen.
Ja, also ich kenne jetzt natürlich die Strukturen nicht, aber ich habe mit abproportional vielen NEOS-Leuten mich unterhalten, weil die offenbar lieber ins Kabarett gehen als praktisch alle anderen Fraktionen. Und so die richtigen Milei-Groupies habe ich nicht gefunden. Wird es vielleicht auch geben.
Industriellenvereinigung.
Bitte?
Industriellenvereinigung.
Ja, aber die Industriellenvereinigung und die NEOS sind sehr Teilschnitt.
Ja,
ident.
Ne? Es entfernt sich mittlerweile immer mehr. Ja.
Schauen wir mal.
Ach, auch das noch.
Einer, der bei der Budgetrede neben Martha Bauer ein bisschen aufgetrumpft hat, war Josef Schellhorn, Staatssekretär gegen Föderalismus, sagt er ab und zu selber. Manche sagen auch Mr. Dosch von Österreich zu ihm. Ich glaube persönlich, er hat es, als ihn das erste Mal irgendeiner Mr. Dosch gesagt hat, in seiner Wort- und Weltgewandtheit gedacht, aha, ich bin jetzt sowas wie ein venezianischer Doge, wo ich ja Richterlichkeit, militärische Gewalt, zivile Verwaltung, alles in mir vereinen könnte. Du kennst ihn ja näher. Entspricht das jetzt so, wie ihn rein typisiert hat, oder bin ich da über schießend?
Ich muss als Disclaimer vorher sagen, dass ich mit Sepp Schellhorn befreundet bin, schon aus Tagen, als von meiner politischen Karriere noch keine Rede war.
Warten wir mal 5 Minuten ab, ob es noch seid.
Das ist ein scharfer Einwurf. Und so war es halt. Nein, ich glaub, dass Herr Musk nicht im politischen Pantheon des Sepp Schellhorn in irgendeiner Weise auch nur im weiteren Umfeld geduldet ist. Und bin natürlich grundsätzlich, was alle diese Dinge angeht, da jetzt persönlich ein bisschen voreingenommen, das vorweg. Die Autodebatte ist, glaube ich, sowas könnte man antizipieren, wenn man in die Politik geht. Andererseits, ich habe ihn einmal getroffen, zwischen Auto und dem 80-Jahre-Vergleich.
Objektivieren wir mal kurz den Sachverhalt, weil da sind wir sonst zu tief drinnen für die Leute, die es geschafft haben, dem Thema zu entgehen. Er ist als Staatssekretär von einem A6 auf einen A8 Langversion, was auch immer das dann heißt, umgestiegen worden, sagt er vielleicht, was die NEOS-Mitglieder der Regierung in der Debatte, die dann halt vom Boulevard relativ lebhaft geführt wurde, verschwiegen haben. Der Leasingvertrag für den A6 läuft weiter, der wird im Außenministerium weiterhin verwendet. Der A8 ist eine Neuanschaffung, die kann man allerdings auch heranziehen, wenn dann irgendwie einmal Staatsgäste zu Besuch kommen und so weiter mehr. Also es wird nicht grundsätzlich billiger, in Summe wird es teurer, allerdings ist ein A8 eben billiger als der bisherige A6. Und als das Ganze dann halt irgendwie aufgekocht ist und immer mehr wurde, ist der Herr Schellhorn nicht mit einer A8, sondern mit der Regionalbank gefahren, hat sich dort von Leuten beschimpfen lassen müssen und hat dann öffentlich gesagt, es hat sich angefühlt wie vor 85 Jahren. Und wenn Sie jetzt nicht selber zurückrechnen wollen, das war rund um 1940, als Juden in unserem Land verfolgt wurden, massakriert wurden, nennen wir es wie es war.
Ja, und dafür hat er sich umgehend auch entschuldigt und das nehme ich ihm ab, also so gut kenne ich ihn wirklich. Dass das jetzt nicht gescheit war, würde er wahrscheinlich auch nicht in Abrede stellen. Erstens hat er sich mindestens 10 Jahre vertan, weil ich glaube, was er eher gemeint hat, war so diese Straßenradikalität, die eher dem Nationalsozialismus vorausgegangen ist, als dass er sich jetzt direkt als verfolgter Jude darstellen wollte. Aber geschickt war es auf gar keinen Fall. Es war ein grauenvoller Vergleich. Er hat das aber auch selber gemerkt und richtig gestellt, und in dem Fall würde ich ihm, also wie gesagt, auch in Kenntnis der Person sagen, da hat er sich sicher ordentlich auf die Faust bissen. Allerdings ist man, das alte deutsche Sprichwort sagt, wes Herz ist voll, des Mund ist, also jedenfalls Kurzfassung, Nachdenken vorm Reden. Also es ist ja ganz erfrischend, dass er grundsätzlich einen sehr leidenschaftsgetriebenen und emotionalen Zugang zur Politik hat, aber dies haben mir sicher schon Leute direkt gesagt, ein bisschen eine Cool-Off-Phase zwischen Aufbrausen und Aussprechen ist sicher langfristig, wenn er in der Position weiterwirken will, eine gute Idee. Also ich habe eben auch erklärt gekriegt, in dem Fall von ihm, zuständig für Autos überhaupt die Bundesbeschaffungsagentur, und da gibt es nur zwei Autofirmen, mit denen die arbeitet, und bizarrerweise scheint es tatsächlich so zu sein, dass der neue A8 für die Bundesbeschaffungsagentur zumindest günstiger kommt als der neue A6. Weil, weiß ich nicht, entweder kommt der nächste Modell oder sie bringen einen mit weiter. Und das alles ist relativ komplex, und auch noch da führen die beiden Geschichten zusammen. Seit er in der Politik ist, pendelt er eigentlich mit dem Railjet zwischen Salzburg und Wien. Dass sie das jetzt wahrscheinlich in einer neuen Funktion oft einmal nicht ausgehen wird, weil er halt momentan ununterbrochen Termine hat, um einmal die Umrisse herzustellen dessen, woran er arbeitet. Da kommst, wie ich auch vom Tourneefahren weiß, in Österreich echt nicht überall hin, zumindest nicht in einer vernünftigen Zeit. Das heißt, ein Dienstfahrzeug finde ich sinnvoll. Über die Modellwahl könnte man mit der Bundesbeschaffungsagentur einmal sprechen. Und ich gehe davon aus, dass ihm für die wirklich blöde Aussage, ich meine, ich verstehe, dass du emotional aufgebracht bist, wenn du einfach im Zug sitzt und von fremde Angsthoffene angefeuert wirst, weißt, ein Auto benutzt. Das kann einem, ich weiß nicht, wie ungut und wie bedrohlich das war, aber das kann einen durchaus beschäftigen und auch ein bisschen aus der emotionalen Balance bringen. Aber das rechtfertigt den Vergleich natürlich nicht, und ich bin geneigt, die Entschuldigung anzunehmen, und alle anderen müssen das selbst entscheiden.
Ich möchte noch zwei Punkte der Medienkritik anbringen. Ich habe ja selbst einmal Verantwortung dafür getragen, dass es einen sogenannten Dienstwagen-Shitstorm gegeben hat. Kärntner stand damals finanziell vor der Pleite, musste so einen Canossa-Gang zur Bundesregierung antreten, und weil wir halt gewusst haben, wenn die Kärntner Politiker aus dem Bundeskanzleramt rauskommen werden, tun sie sich vielleicht mitunter ein bisschen leichter, Informationen an jemanden zu geben, den sie auch im Tagesbetrieb das eine oder andere Mal schon gesehen haben, als unsere Kollegen aus der Wiener Redaktion. Deswegen bin ich an diesem Tag auch nach Wien gefahren. Bin halt dann irgendwie herumgestanden vom Bundeskanzleramt, und dann sind mir dort übrigens reihenweise BMW-SUVs aufgefallen, die irgendwie einfach elegant geparkt waren, und weil man halt dann live die Kamera hat, halt ein Foto gemacht, habe es reingestellt, habe mir dann eh tatsächlich drüber geärgert, weil die Twitter-Debatte ist dann halt einfach nur um die BMW-SUVs gegangen und nicht tatsächlich darum, was das Ganze nämlich hätte auslösen können, nämlich eine grundsätzliche Bundesstaatsreform, eine grundsätzliche Aufgabenreform, sondern alle haben nur über diese, Entschuldigung, BMW-SUVs debattiert, statt über den Inhalt reinzugehen. Also Kritik auch an Öffentlichkeit, aber auch an Medienschaffenden wie wir selber, dass wir es überhaupt sowas zulassen, dass man ständig nur über Autos redet, statt tatsächlich über inhaltliche Strukturreformen, die diese Land, diese Republik, diese Bundesrepublik vor allem brauchen würde. Und der zweite Punkt, wenn man Schellhorn seit Antritt bzw. seit Beteiligung der Bundesregierung irgendwie was hätte nachsagen wollen, dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, hört sie euch doch bitte vom wunderbaren steirischen Sommelier Willi Schlögl den Podcast Terroir und Adiletten an. Sepp Schellhorn ist dort schon 3 Wochen lang Staatsminister gewesen, als er zu Gast war, und hat sich dort ausführlich über Darmentspannung, Ozempic-Spritzen und anderes sehr, sehr lebhaft, sehr launig unterhalten. Aber wenn man irgendwie eine Hookline sucht, um den Schellhorn was reinzuflicken, bitte schön, hört den Podcast an. Der Willi wird es uns danken. Er sagt immer, dass Sepp Schellhorn ist der Zugriffsrekord für ihn gewesen. Also kann ich jetzt noch ein paar Innenpolitik-Journalistinnen und Journalisten zuhören? Da tut sich schon ein bisschen was in dem Podcast.
Nein, ich glaube, der Herr Oestrich von der Heute-Zeitung hört vielleicht nicht unseren Podcast, aber irgendwer wird es ihm stecken. Den habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ich finde aber auch Dinge wie Darmentspannung sollten eher Gesundheitsminister beim Willi Schlögl besprechen. Aber, und jetzt ist mir auch noch eingefallen, das Sprichwort, auf das ich nicht gekommen bin, heißt, wes Herz ist voll, des Mund quillt über. Nur um das auch noch abgeschlossen zu haben.